Genau, heute predige ich. Und ihr seht schon, es wird heute spannend. Wir haben hier zwei Zelte, die Kinder haben es schon ausprobiert. Wartet ab. Ich hoffe, ihr könnt es sehen, ansonsten steht einfach auf und fühlt euch frei. Ja, Hedwig und ich haben so über den heutigen Gottesdienst geredet und dann, also letzte Woche, und dann hat Hedwig gemeint, ja, sie ist noch so am Beten. Und dann habe ich gesagt, ja, ich wüsste ja schon, was man predigen könnte. Und habe ihr dann so du und das vorgesagt. Und meinte, also gut, dann mach du das doch. Und dann habe ich gedacht, okay, gut, dann, ja, ich will ja auch meine Schritte tun. Und habe gedacht, so, ich setze mich ran, ich mache das und schieb's nicht immer nur anderen ab. Die letzten drei Predigten ging es um unsere Vision, um unsere Gemeindevision. Gott lieben, Gemeinschaft leben, Gesellschaft verändern. Und wenn man so einen Strich unter diese drei Predigten zieht, dann, was kann man dann sagen? Man kann sagen, wir sind alle herausgefordert und wir müssen alle dranbleiben und wir müssen alle durchhalten. Dranbleiben und durchhalten, das ist heute so mein Thema. Ein Thema, was mich sehr beschäftigt, mich persönlich. Ein Thema, was ich immer wieder sehe, das ist ein Thema, was nie, da kann man nie genug drüber reden. Es gibt ja, ich glaube, das wird so mein Lieblingsthema über all die Jahre, bis ich dann irgendwann mal nicht mehr bin. Ein Thema, was einen immer beschäftigt, weil es nie irgendwie zu Ende ist. Es ist ja nie zu Ende. Und auch wenn ich so bei anderen Leute sehe und wenn ich mit denen rede, es ist immer wieder, man muss einfach dranbleiben, man muss durchhalten. Und zuallererst möchte ich was klären heute. Mein Ausweis sagt, identifiziert mich. Ich bin Tina Gerd Eiser. Kann ich mit diesem Dokument belegen. Ihr könnt mit euren Ausweisen belegen, wer ihr seid. Ihr seid nicht Max Mustermann, sondern, genau, ihr seid jemand. Und ihr seid auch jemand im Reich Gottes. Und wer seid ihr im Reich Gottes? Wisst ihr das? Wisst ihr das? Ich habe euch eine Bibelstelle mitgebracht in Römer 8, 15 bis 17. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen, aber Vater. Der Geist selbst bezeugt, zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Du bist ein Kind Gottes. Und wir wissen das und alle nicken. Ja, wir sind Kinder Gottes. Aber manchmal vergessen wir das so oft. Und ihr wisst, ich bin ein sehr visueller Mensch. Ich muss mir manchmal ganz deutlich vorm Spiegel sagen, ich bin eine Tochter Gottes. Du bist ein Sohn Gottes. Du bist ein Sohn Gottes oder eine Tochter Gottes. Und unser Gott ist nicht nur unser Gott, er ist unser Abervater. Man kann das auch sagen, übersetzen mit geliebtes Papilein. Es ist so eine innige Beziehung, so ein Papi. Elia fängt jetzt an, Mami zu sagen. Ich finde das so süß. Mami, Mami. Und so können wir aber auch zu Gott sagen, Papi. Auf der einen Seite ist er der Gott, wo wir, er ist nicht unser Kumpel, er ist unser Gott. Und trotzdem ist er auch unser Vater, unser Papi. So, wenn er unser Gott ist und unser König ist, dann bist du eine Prinzessin oder du bist ein Prinz. Und beim letzten Sie, unser Frauenabend, haben wir so tolle Kronen gebastelt. So, jetzt setze ich die mal auf. Genau, wenn ihr euch umguckt, könnt ihr sehen, es gibt hier einige Prinzessinnen in diesem Raum. Und die anderen, die jetzt keine Krone haben, die dürfen ihre virtuelle Krone aufsetzen. Die Prinzen und die Prinzessinnen. Und mir helfen solche Sachen. Mir helfen solche Symboliken. Vielleicht findest du das doof. Oder denkst, die spinnt doch. Aber dann bist du halt ein anderer Typ. Dann bist du ein anderer Typ Mensch. Ich brauche sowas manchmal, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Und diese Krone steht bei uns im Regal und die sehe ich jeden Tag und werde daran erinnert. Und wie gesagt, manchmal laufe ich auch mit dieser Krone rum. Ich gehe nicht zum Einkaufen damit, aber also so krass bin ich dann doch nicht. Genau, also ich muss sie jetzt absetzen, weil die fliegt mir sonst runter. So, genau, ich bin eine Prinzessin. Oder stell dir doch im Natürlichen vor, du bist anstelle von Prinz William oder von seiner Frau oder die ganze Monarchie in Monaco. Und wenn ich mir dann sowas vorstelle, ich mir, dann sage ich, Bonnie, geht's noch? Ich bin doch das gar nicht würdig. Ich bin doch nur Tina Gerteiser. Ich kann doch nicht, im Natürlichen kann ich doch nicht sein. Das ist doch gar nicht das, was mir zusteht. Und doch im Geist, in dem Reich Gottes, in diesem Unsichtbaren, sind wir Prinzen und Prinzessinnen. Und auch dieses Thema, jetzt nicht nur durchhalten, auch dieses Thema, wer bist du? Ich glaube, auch da kann man, das wird nie alt oder altmodisch oder verstaubt, weil wir bleiben dran und wir müssen immer dranbleiben. Und der Teufel, der kommt ganz schnell und sagt, na, du bist doch nichts wert. Und was bildest du dir denn ein, was du denn schon könntest? Du leitest den und den eine Wir-Gruppe. Ja, bist du das überhaupt würdig? Ja, du bist ein Kind Gottes und du bist würdig. Und du kannst Dinge. Und diese königlichen Menschen, also wenn wir jetzt ins königliche Menschen, wenn wir die Zeitungen aufschlagen, dann sehen wir auch da, dass Menschen Herausforderungen haben. Und auch wir als Kinder Gottes haben Herausforderungen. Ich zumindest. Und es geht uns doch allen gleich. Jeder hat Herausforderungen und jeder lebt nicht sein Leben so easy peasy und macht da mal so. Und ich habe gesehen, es kommt eine neue DVD raus von diesem Büllabü, die Serie, die es früher gab. Und das Leben ist kein Ponyhof. Es ist kein Ponyhof. Dort wird alles beschrieben, ganz toll, ganz idyllisch, aber so ist es leider nicht. Und ich meine jetzt nicht, wenn wir rausgucken, hier Krieg, da irgendein Attentat, das meine ich gar nicht. Ich meine dein persönliches Leben, mein persönliches Leben. Es ist kein Ponyhof, obwohl wir das gerne hätten. Und trotzdem glaube ich, dass es wir hinkriegen mit unserem Gott zusammen. Genau. Mit unserem Gott zusammen kriegen wir das hin. Aber es ist herausfordernd. Jetzt kommen wir hier zu unseren tollen Zelten. Also das ist unser Prinzessinnen- und Prinzenpalast. Müsst ihr euch jetzt vielleicht in Blau vorstellen. In dem wohnen wir. Sinnbildlich. Hier wohnen wir. Ich kletter hier jetzt nicht rein, aber Elia war vorher drin. Ich habe gedacht, er ist heute so mein Assistent. Wir lesen mal in Jesaja 54, Vers 2. Mache weit den Raum deines Zeltes und deine Zeltdecke spanne aus. Spare nicht. Mache deine Seile lang und deine Pflöcke stecke fest. Im Englischen heißt es enlarge the place of your tent. Also das heißt, vergrößer der Platz deines Zeltes. Und stretch your tent curtains heißt, mache deine Seile lang, steht im Englischen, stretch, also dehne die Dinge. Aus logistischen Gründen sind es jetzt einfach nur solche Zelte. Aber was heißt es? Was heißt es in unserem Leben? Wenn wir in diesem Zelt wohnen und wir möchten was Größeres, und wir möchten weitergehen, wir möchten den nächsten Schritt gehen mit Gott, dann müssen wir unsere Zeltdecke weiterspannen, unsere Seile weiterziehen, damit wir das vergrößern können. Damit wir das vergrößern können. Und es reicht nicht, manchen reicht's, in diesem Palast drin zu bleiben und sagen, mein Leben ist gut und ich lebe, wie ich lebe. Und ich stelle immer wieder fest, ganz viele, aber das große Leben könnte, wenn wir jetzt wieder, wir sprechen hier ja sinnbildlich, das hier ist ein riesengroßes Festzelt. Wir wollen doch alle das große Leben. Wir wollen doch Dinge mit Gott erleben. Wir wollen die Heilungen. Wir wollen sehen, dass wenn wir für Menschen beten, dass zack, die Heilungen da sind, dass unsere Probleme, dass wir da so durchs Leben spazieren. Das ist doch das, was wir sehen möchten. Aber das geht nur, wenn wir hier rausgehen. Wenn wir aus unserem Palast rausgehen, aus unserer Komfortzone rausgehen. Und dieses Leben kommt nicht morgen, sondern wir haben ein Leben. Es ist eine Reise, ein Weg, wir müssen einen Weg laufen. Und durch Dehnen und durch Vergrößern von unserer Zeltdecke, von den Dingen, da kommt diese Überwindung rein. Romy, bei Karin. Sie sucht ihre Trinkflasche, ich habe sie vergessen. Also, wir können uns entscheiden, bleiben wir klein, kuschelig, süß, Glitzer oder gehen wir auf die Reise zum Großen? Das können wir uns entscheiden. Ich habe mir überlegt, was für eine Geschichte aus der Bibel könnte ich das untermalen? Es gibt viele Geschichten. Ich habe mich entschieden für die Geschichte von Abraham und Sarah. Wir lesen in 1. Mose 12, 1 bis 5. Und der Herr sprach zu Abraham: Geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus deinem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einer großen Nation machen und ich will dich segnen und ich will deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Und ich will segnen, die dich segnen, und wer dich flucht, den werde ich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Und Abraham ging hin, wie der Herr zu ihm geredet hatte. Und Lot ging mit ihm. Abraham war aber 75 Jahre alt, als er aus Haran zog. Und Abraham nahm seine Frau Sarai und Lot, den Sohn seines Bruders und all ihre Habe, die sie erworben und die Leute, die sie in Haran gewonnen hatten. Und sie zogen aus, um in das Land Kanaan zu gehen. Und sie kamen in das Land Kanaan. Mir geht es heute nicht um die Geschichte, wann wurde Abraham zu Abraham, sondern es geht mir darum, dass Gott zu Abraham gesagt hat: Geh aus deinem Land raus. Nimm alles mit und verlasse deinen Vater. Verlasse deine Komfortzone. Verlasse das. Steck die Zeltdecke weiter. Geh und lauf. Ich meine, er war 75 Jahre alt. Hier drin sitzt niemand, der 75 Jahre alt ist. Überlegt euch das mal. Überlegt euch mal, mit 75 Jahren sagt Gott noch mal sowas zu dir. Geh und lauf. Ich meine, ja. Und Abraham, die Entscheidung und der Gehorsam lag bei Abraham. Wird er alles aufgeben und wird er Gott vertrauen? Gott hat zu ihm gesagt: Geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Er wusste nicht, wo er schlussendlich endet, sondern er musste sich aufmachen. Und wir wissen, dass der größte Wunsch von Abraham und Sarah war das Kind. Sie wollten Nachkommen haben. Als er 75 Jahre alt war, hatten sie noch keine Kinder. Gott hat ihm da schon versprochen, dass er ihn segnen wird. Mit 75. Und so geht es euch doch auch. Und mir geht es vor allem so. Gott sagt was zu uns und sagt: Geh. Und wir gehen raus und dann bleiben wir hier stehen. Und dann sagen wir: Aber Gott, hast du wirklich, soll ich wieder zurück? Oder soll ich doch hier? Oder soll ich doch zwei Schritte laufen? Und dann gehe ich wieder zurück. Und ich will doch aber das Große. Ich will doch das große Zelt. Ich will doch das große Leben. Aber wirklich als Ermutigung: Es geht nur, wenn wir laufen, wenn wir Gott vertrauen. Wenn wir Gott vertrauen. Also, 75 Jahre war Abraham alt. Er ist gezogen. Er ist nach Kanaan gezogen. Dort gab es eine Hungersnot. Dann sind sie weiter nach Ägypten. Ihr kennt die Geschichte. In Ägypten war dann der Pharao, der Abrahams Frau so toll fand. Sie sah sehr schön aus. Und Abraham hat sie als seine Schwester ausgegeben. Schlussendlich. Also und dann war die Frau beim Pharao und ja, stimmt. Und dann hat der Pharao irgendwann zu Abraham gesagt: Irgendwas stimmt hier nicht. Es geht mir plötzlich so schlecht. Es kamen Plagen. Und dann hat Abraham gesagt: Ja, ich habe sie als meine Schwester ausgegeben und nicht als meine Frau. Also ihr seht, 75 Jahre war Abraham alt. Er musste laufen. Es war nicht alles Ponyhof-like. Er hatte Herausforderungen und er hatte immer noch kein Kind. Er hat sein Kind erst bekommen, als er 100 Jahre alt war. 25 Jahre später wurde Isaak erst geboren. Und jetzt kann man sagen, boah, sie haben es doch erreicht, sein Sohn ist da. Nee, und was macht Gott? Gott, ungefähr 15 Jahre später, sagt Gott zu Abraham, mach dich auf den Weg und opfer mir deinen Sohn. Hallo? Hallo? Gott, der gesagt hat, ich will dich segnen. Ich will dass aus deiner Familie viele kommen. Nimmt ihm quasi das, wo viele kommen könnten. Er nimmt den Sohn. Er nimmt den Sohn. Und hier ist einfach diese Frage, wem gehorcht Abraham mehr? Stellt er Gott an erste Stelle oder stellt Abraham den Sohn an erste Stelle? Wem gehorchst du mehr? Gehorchst du mehr Gott oder gehorchst du mehr den Dingen, an denen dein Herz so hängt? Und wir sehen, Abraham hatte ganzen Gehorsam gezeigt. Wir wissen alle, er hätte seinen Sohn umgebracht. Und wenn wir ganzen Gehorsam bringen, dann heißt es auf der anderen Seite auch, dass wir ganzen Segen von Gott bringen. Ich bin froh, dass Gott mir so eine Frage nicht stellt. Gib mir deine Kinder. Ich habe mir, wo ich die Geschichte so durchgelesen habe und so, habe ich gedacht, aber uns geht es doch schon manchmal mit den Kleinigkeiten so. Mit ganz vielen Kleinigkeiten und wir sehen nichts. Das ist doch unser größtes Problem, dass wir nichts sehen, dass wir vertrauen müssen. Und dass wir vertrauen müssen und dass wir doch eigentlich wissen, dass Gott im Hintergrund Dinge tut. Aber, und wir wissen alle, dass es nicht so kommt. Und da liegt es an uns. Bleiben wir in unserer Komfortzone oder laufen wir? Bleiben wir im Gefängnis, in unserem schönen, kuscheligen Bereich? Oder im Käfig, wo wir uns quasi selber reinsetzen. Wenn Gott was zu dir sagt und du machst es nicht, setzest du dich automatisch in den Käfig rein, ins Gefängnis. Und nur du selber kannst da wieder rauskommen. Keiner wird dir die Entscheidung abnehmen. Das wäre manchmal so einfach. Es wäre manchmal so einfach, wenn jemand sagen würde, du musst das, das und das machen. Und dann ist alles gut. Aber die Entscheidung liegt bei uns. So wie Abraham sich entscheiden musste, sein Land zu verlassen, müssen wir auch das machen. Und wie Sabine vorher schon gesagt hat bei der Ansage, dieses, lass uns doch unsere Glaubensmuskeln in Bewegung halten. Lass uns doch nicht einrosten. Lass uns doch die Dinge anpacken und in Übung bleiben. Weil sonst... Oder wenn wir immer nur ein Part unserer Glaubensmuskeln benutzen, dann sind wir da stark. Und was ist mit den anderen Sachen, wo Gott vielleicht von uns will? Das verkümmert dann so. Und wir wollen doch aus dem Ganzen raus, aus der Fülle rausleben. Und was können wir anpacken? Wir können anpacken, zum Beispiel ein Ding aus unserem Leben oder aus meinem Leben war, dass... Wir haben entschieden, dass wir noch mehr geben in die Gemeinde, finanziell, dass wir noch mehr geben. Und ich habe zu Daniel gesagt, die Rechnung geht nicht auf. Es geht nicht. Und Daniel hat gesagt, das ist das, was Gott gehört. Und er will das und jetzt machen wir das. Und was ist? Ich musste raus aus meiner Komfortzone. Ich hatte die Zahlen und ich wollte hierhin. Also das ist jetzt mein nächster Schritt. Nicht das Große, sondern mein nächster Schritt wäre das nächste Zelt. So, ich musste laufen. Ich bin gelaufen, wir sind gelaufen. Ich war froh, dass Daniel da ein bisschen stärker war als ich. Und was ist? Jeden Monat, das Geld reicht. Es reicht. Es reicht. Aber Gott wollte das Vertrauen von mir. Er wollte meinen Schritt. Er wollte nicht den Schritt von Daniel, er wollte meins. Es gibt ganz viele Sachen. Deine Ängste, dein Zweifel, dein Neid, dein Mund, wie redest du? Redest du Dinge schlecht oder zerredest du Dinge ganz schnell oder redest du zu viel? Wie Theo in seiner Predigt gesagt hat, wir haben zwei Ohren und einen Mund. Das heißt, doppelt hören und weniger reden. Manche Leute haben mit dem gar kein Problem und manche haben das Problem. Und da raus aus der Komfortzone mit Gott zusammen und gucken, was ist das, wo ich verändern kann. Auf unsere Gemeindevision zurück. Gott lieben. Ja, wenn ich sage, liebst du Gott? Natürlich, wir lieben alle Gott. Wenn ich dich frage, ja, aber liebst du auch deine Mitmenschen, deine Brüder und deine Schwester, die vielleicht nicht so angenehm sind, die irgendwie nicht in deinen Sympathiekreis liegen oder so? Ja, das ist eine Herausforderung. Auch hier, Gott sagt ganz klar in seinem Wort, wir sollen die Menschen lieben. Gemeinschaft leben. Ja, ich kann mich entscheiden. Bleibe ich in meiner Komfortzone drin? Ihr hört es heute Morgen ganz oft, es tut mir leid. Bleibe ich in meiner Komfortzone drin? Oder lebe ich Gemeinschaft? Mache ich mein Haus auf? Mache ich meinen Tisch auf? Lasse ich andere an mich ran? Lasse ich andere ran an die Dinge, die vielleicht nicht so schön sind in mir? Kriegen andere was von mir mit? Gesellschaft verändern? Ja, mir bringt mal gar nichts, wenn ich Gesellschaft verändere. Was? Also wenn man so denkt, und so denkt doch der Mensch. Aber das ist nicht das, was Gott will. Was hätte unser Hütedienst, wenn Sandra damals nicht den Schritt gemacht hätte und hat gesagt, das ist das, was ich auf dem Herzen habe. Sandra hat mit 2 Kindern angefangen im Hütedienst vor 8 Jahren, 7 Jahren, 7 Jahren ungefähr. Ja, was bringt es der Sandra? Sie hat ehrenamtlich gearbeitet, sie hat ihre Zeit investiert. Sie hatte die Liebe für die Kinder, zum Glück. Denn, und sie arbeitet immer noch ehrenamtlich. Sie arbeitet 3 Vormittage die Woche, macht sie das, ist aus ihrer Komfortzone raus. Sandra, sie kann nicht, wenn sie einen kleinen Schnupfen hat oder Kopfschmerzen hat, kann sie nicht anrufen, kann sagen, ach, ihr lieben Mütter, heute komme ich nicht, mir geht's nicht so gut, ich bleib lieber im Bett liegen. Nein, sie läuft. Sie geht raus aus ihrer Komfortzone, sie läuft, sie vertraut, sie glaubt, dass Gott mit ihr ist. Sie will auf den Nächsten und stellt euch einfach das Zelt einfach ein bisschen größer vor. Und je mehr sie läuft und je mehr sie ihre Schritte geht, Sandra, desto mehr Kinder sind gekommen, desto mehr Einfluss hatte sie in Familienleben. Und das ist doch Gesellschaft verändern. Ich habe von jemand gehört, er möchte anfangen, Menschen helfen, zum Beispiel Rasen mähen oder einkaufen gehen oder so. Was bringt dieser Person das? Wenn wir doch mal ganz ehrlich sind. Es bringt Arbeit, es bringt zusätzlich Arbeit. Aber der Segen, der da ist, der Segen, der Gott vorbereitet hat, wenn du die göttlichen Dinge tust, der ist einfach groß. Der ist groß. Von daher möchte ich dich echt ermutigen. Überleg dir, bleibst du in der Komfortzone oder laufst du weiter? Laufst du den Weg? Es ist Schritt für Schritt, den wir gehen müssen. Wir lesen in Jeremia 12, Vers 5. Da steht, wenn du mit Fußgängern läufst und sie dich schon ermüden, wie willst du dann mit Pferden um die Wette laufen? Und wenn du sicher nur im Land des Friedens und wenn du dich nur im Land des Friedens dich sicher fühlst, wie willst du es dann machen in der Pracht des Jordans? Die Pracht des Jordans heißt das Dickicht am Jordan, Gebüsch. Ja. Du weißt nicht, was als Nächstes kommt. Du musst vertrauen. Und auch da wieder, wenn mir das doch schon zu viel ist, mich um andere zu kümmern oder mal einen Rasen zu mähen bei irgendjemand. Ja, wie soll Gott dich dann über Größeres setzen? Wie will Gott mich über Größeres setzen? Oder wenn mir das schon viel ist, zum Beispiel das mit den Finanzen, was ich vorher gesagt habe. Wenn ich da mit den Fußgängern laufe und alles ist so entspannt und gemütlich und man schwitzt nicht und man muss sich nicht anstrengen. Ja, wie will Gott mich dann über Größeres setzen? Wie will ich dann in dem Weg laufen, den Gott für mich vorbereitet hat? Es sind nicht die großen Dinge, es sind nicht die großen Entscheidungen in unserem Leben, sondern es ist das Kleine, wo wir dranbleiben müssen, damit wir das Große erreichen. Damit wir, wenn wir mit den Pferden laufen, dass wir die Puste haben und die Power haben. Damit wir im Dickicht, im Wald sehen und Gott hören. Es ist so einfach. Es ist so einfach. Und doch manchmal so schwer. Wir würden gerne, ich habe in meinem Bekanntenkreis rumgefragt, ob jemand so ein Pop-up-Zelt habt. Kennt ihr das? Das sind so Zelte, die man so hinschmeißt und dann stehen sie. Und das ist doch das, was wir gerne hätten. Wir machen unsere Entscheidung, wir gehen hier raus und dann schmeißen wir das Zelt hin und dann ist das Zelt hier und dann ist alles gut und dann ist, haha, Gott, und ich liebe dich so und überhaupt. Und ja, so ist es leider nicht. So ist es leider nicht. Aber wisst ihr was? Es geht uns allen so. Es geht uns doch allen so. Paulus, der geschlagen worden ist, der gesteinigt worden ist, der Schiffbruch erlitten hat, Hunger, Durst, der hätte doch aufgeben, der hätte doch allen, aus menschlicher Sicht, alles Recht gehabt, aufzugeben und zu sagen, Gott, ich habe so viel für dich gemacht, hier, mach mal ein bisschen mehr Segen und so. Nein, er ist seine Schritte weitergelaufen. Er hat gesagt, ich vergesse, was hinter mir war oder hinter mir lag und ich schaue nach vorne. Ich schaue auf den nächsten Schritt. Ich schaue auf das Nächste. Ich schaue auf das Große. Und ich gehe meine Schritte. Ich gehe meine Schritte. Heißt vielleicht, ich lass los. Ich vergebe. Das Einzigste, wo ganz schnell was passiert ist, wenn du vergibst. Da kannst du das Pop-up-Zelt hinschmeißen. Das ist das Einzigste, was funktioniert. Ansonsten müssen wir alle unsere Schritte gehen. Und wenn es dich überrollt und es wird kommen, der Teufel wird alles prüfen, was wir uns vornehmen, was wir entscheiden, wo wir sagen, hey, wir wollen hier weitergehen. Als wir das mit dem Geld gemacht haben, könnt ihr euch vorstellen, ich glaube, 3 Rechnungen kamen, oder? 3 Rechnungen? 2? 2? Ich glaube, es kamen 2 hohe Rechnungen, wo ich gesagt habe, so, und jetzt mach bitte. Und es ging. Am Ende des Monats hatten wir immer noch Geld auf dem Konto. Es ging. Aber es war nicht einfach für mich, denn man fängt an rechnen, man fängt an rechnen. Und da habe ich gesagt, was ist, wenn es einen überrollt? Wir gehen zu unserem Vater, wir gehen zu unserem Papa im Himmel und sagen, hey, bitte, hilf mir. Wir schauen, das ist das, was ich mache. Das ist das, was ich hoffe, dass ihr das auch macht. Wir schauen, wir gucken, wo sind die guten Bibelstellen, wo wir Gutes in unser Leben reinproklamieren können, wo wir laut aussprechen können und sagen nicht, oh, jetzt habe ich wieder eine Rechnung gekriegt und jetzt, oh, ich weiß nicht, wovon ich meine nächste, wenn ich einkaufen gehe, wie ich das denn zahlen soll, sondern ich weiß, dass Gott mein Versorger ist. Ich weiß es. Und ich weiß, dass er mich nicht hängen lässt. Ich weiß, dass wenn er zu mir sagt, ich soll überwinden, ich soll Entscheidungen treffen, dann suche ich mir doch passende Bibelstellen raus und weiß, dass er meinen Mund segnet, um richtige Dinge zu sprechen. Und dann haben wir noch unsere Geschwister im Herrn, die können wir auch dazu holen und sagen, Leute, betet mit. Ich bin in diesem Prozess, in der Wir-Gruppe, ich bin in dem Prozess, hilft mir, mich da durchzutragen. Ja. Ja, ich kann es euch nur ans Herz legen. Man muss nicht alleine durch. Man muss nicht alleine durch. Und ich habe vorher gesagt, wir müssen durchhalten. Das hört sich so schlecht an. Müssen durchhalten. Wir dürfen durchhalten. Wir dürfen durchhalten. Es gibt, ich lese euch jetzt 3 Bibelstellen vor, die haben wir nicht an der Wand. Ihr könnt sie gern zu Hause nochmal nachlesen. Es ist in Römer 1, Vers 17. Da steht drin, denn Gottes Gerechtigkeit wird darin offenbart, aus Glaube zu glauben. Wie geschrieben steht, der Gerechte aber wird aus Glauben leben. In Psalm 85, Vers 8 steht, sie gehen von Kraft zu Kraft und sie erscheinen vor Gott in Zion. Und in 2. Korinther 3, Vers 18 steht, wir aber alle schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Also es sind 3 Bibelstellen, wo es immer von Glauben zu Glauben, von Kraft zu Kraft geht oder von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Es steht nicht drin, sie haben es erreicht. Sie haben ihren Glauben erreicht. Sie können das Häkchen hinten dran machen. Sondern wenn ich doch von Glaube zu Glaube gehe, heißt es, ich triff meine Entscheidung und ich mache meinen Schritt. Und ich glaube Gott. Und ich glaube Gott, dass es richtig ist, dass wir, also bei uns war es damals einfach jetzt, oder war es der Zehnte, dass der volle Zehnte ins Haus Gottes gehört. Also, mein nächster Schritt, Glaubensschritt war, da kommen die Rechnungen. Die Rechnungen sind da. Ich glaube, dass Gott uns versorgt. So, der nächste Schritt, weiß ich nicht, was der nächste Schritt ist. Und der übernächste Schritt im finanziellen Bereich jetzt einfach. Aber ich weiß, dass es ein Weg ist. Und ich kann mich entscheiden, bin ich bockig, bleibe ich stehen oder laufe ich weiter? Laufe ich weiter von Zelt zu Zelt zum großen Zelt, was ein Leben lang dauern wird? Und wir überwinden und wir haben unseren Sieg. Wir haben das mit der Krone, Hedwig hat es neulich auch in der Predigt erklärt, mit dieser, wo wir eine Zeit lang das in der Gemeinde immer wieder gesagt haben, dieses, wir kriegen unseren Zacken und dann laufen wir weiter. Und es geht, der Weg geht nach unten und wieder nach oben und wieder nach unten und wieder nach oben. Das Leben läuft nicht geradlinig. Und ich glaube, das müssen wir einfach, wir leben einfacher, wenn wir das akzeptieren und wenn wir Gott mit reinnehmen, als dass wir bockig stehen bleiben und sagen, nee, ich mache das jetzt aber so. Und warum macht Gott nichts? Ich will keinem auf die Füße stehen. Ich will wirklich keinem auf die Füße stehen. Aber dir. Ja, dir doch. Aber ich stehe mir doch genauso auf die Füße, weil es mich doch auch angeht. Ich predige doch nicht und sage, ich habe es erreicht und ich habe es überhaupt nicht. Ich musste mich so an die eigene Nase wieder fassen, wo ich gedacht habe, ja, ich weiß, was Gott mir gezeigt hat, was meine nächsten Schritte sind. Laufe ich oder laufe ich nicht? Bleibe ich hier, weil es so angenehm ist und weil ich dann keinen Gegenwind kriege? Oder laufe ich? Mache ich meine Schritte? Und laufe ich in Geduld? Und laufe ich mit Geduld, mit Glauben und Geduld? Das ist das, was wir brauchen. Und wie ich vorher schon gesagt habe, es kommt nicht über Nacht. Wir wollen immer den schnellen Weg. Den gibt es leider nicht, außer die Vergebung. Und warum? Warum? Manche Dinge brauchen einfach auch Zeit. Manche Dinge brauchen Zeit. Und Gott möchte in dieser Zeit mit unserem Charakter vielleicht umgehen, mit unseren Lebensansichten umgehen. Manchmal möchte Gott, dass wir geschliffen werden. Das gehört jetzt zum Charakter, weil Dinge in meinem Leben nicht stimmen. Oder ungute Dinge da sind, wo Gott sagt, das ist jetzt vielleicht das Nächste. Lauf und vertrau mir. Und wenn es über Nacht kommen würde, dann ist es so wie, wenn wir eine Treppe hochlaufen. Wir gehen unsere Schritte, also stellt euch mal vor, hier ist eine Treppe und ich gehe jetzt hier die Treppe hoch und ich bin ganz oben. Aber auf der Stufe 1 hätte ich es eigentlich lernen müssen und habe es nicht gelernt und bin jetzt aber oben. Und dann kommt irgendwas. Weil der Teufel kommt immer, der ist kein Gentleman. Und er kommt und versucht dich. Ja, dann haut es dich wieder auf die Stufe zurück, wo du es eigentlich lernen hättest sollen. Es ist, bitte und? Und die anderen noch mit dazu. Ja, es ist hart. Wenn man sich das so vorstellt, dann für mich bekommen solche Vorstellungen ein ganz anderes Gewicht, als wenn ich euch das jetzt sagen würde, dein Charakter muss geschliffen werden. Das hört sich so gut an, das ist so nett, aber im Praktischen ist es doch so. Es ist doch so, es ist so. Und jeder kann sich bestimmt weiß, wovon ich spreche und weiß, wo die Dinge sind in seinem Leben. Ich habe vor ein paar Jahren, war es so weit in meinem Leben, wo ich immer nur ja, ja, ja gesagt habe. Ich habe gesagt, ja, natürlich helfe ich dir. Natürlich mache ich hier noch was und ich mache hier auch noch was und ich mache hier auch noch was. Und ich hatte zwei kleine Kinder und das eine Kind hat nicht geschlafen. Ich habe maximal 2 Stunden in der Nacht geschlafen. Aber ja, natürlich helfe ich dir. Natürlich. Und was musste ich lernen? Es hat mich runtergehauen. Ich konnte nicht mehr. Ich war an dem Punkt, wo ich nicht mehr konnte. Und ich habe zu Gott auch gesagt, ja, du könntest es doch so machen. Du könntest es doch so machen. Aber nein. Gott hat zu mir gesagt, du musst es lernen. Du musst lernen, Nein zu sagen. Und ich lerne es immer noch. Ich lerne es immer noch. Aber ich bin jetzt viel weiter, als ich in meinem Prinzessinnenzelt war. Es war hart. Es war hart. Aber der Weg war gut, weil ich habe mehr Vertrauen in Gott. Ich weiß, dass zum Beispiel Gott mich auch liebt, wenn ich Nein sage. Und ich weiß, dass andere Menschen mich lieben, wenn ich Nein sage. Und bei manchen Sachen, da sage ich, Leute, ich muss erst fragen, was Gott dazu sagt oder höre auf meine innere Stimme. Und bei manchen Sachen sage ich ja. Ich bin vom Typ her jemand, der hilft gerne. Aber ich muss einfach lernen oder musste lernen, Nein zu sagen. Und dieser Weg war für mich hart, dieses Lernen. Aber wenn ich zurückgucke, war es richtig, richtig gut für mich. Es hat mich mehr in die Arme von Gott getrieben und es hat mich stärker gemacht, innerlich stärker gemacht. Und Prioritäten. Ich setze meine Prioritäten mittlerweile anders und das ist das, was gut ist. Und lass uns nochmal zurückkommen auf Abraham. Ich habe euch die Geschichte erzählt. Gott hat zu ihm gesagt, er wird ein großer Segen sein. Abraham war gehorsam, ist ausgezogen. 25 Jahre später hat er seinen Sohn bekommen. Nochmal ungefähr 15 Jahre später hat er seinen Sohn geopfert. Und kannst du mal nur 1. Mose, habe ich dir das aufgeschrieben? 1. Mose 22, 1. Danke dir. In 1. Mose 22, Vers 1 steht, und es geschah nach diesen Dingen, da prüfte Gott den Abraham und er sprach zu ihm, Abraham, und er sagte, hier bin ich. Und in den folgenden Versen geht es dann darum, dass Gott zu ihm sagt, er soll seinen Sohn opfern. Aber wir lesen hier, da prüfte Gott den Abraham. Es ist nicht immer alles der Teufel, wenn Dinge in unserem Leben passieren. Manchmal setzen wir uns selber, verbocken wir es selber. Und manchmal möchte Gott aber auch wissen, wo sind unsere Prioritäten? Und Gott wollte vom Abraham ein Brandopfer. Und ein Brandopfer heißt Tod, mehr als Tod, weg, alles weg. Er hat ihn tot. Tot, da geht es nicht mehr. Es wäre nichts mehr da gewesen. Und Abraham ist mit seinem, in der Bibel, also weiter steht dann, dass er am nächsten Tag sich aufgemacht hat. Er hat sich aufgemacht, er ist seine Schritte gelaufen. Er hat seinen Sohn genommen, seine Knechte und hat sein Holz gepackt und sie sind an dem Platz gelaufen, wo Abraham den Altar gemacht hat. Und der Isaak, der war 15 Jahre plus, minus, also ich habe nicht richtig rausgefunden, es steht, glaube ich, auch nicht wirklich in der Bibel drin, wie alt Isaak war, aber ungefähr 15 Jahre. Das heißt, stellt hier ein 15-Jähriger hin, die sind kräftig. Ich meine, kein 15-Jähriger und Isaak wusste, was passiert. Er wusste, dass hier der Altar ist. Und Abraham hat ihn gefesselt und hat ihn auf den Altar gelegt, hat das Holz dazu gemacht. Und jetzt kann man sagen, boah, wie böse ist Gott? Was verlangt ein Gott von Abraham? Aber ich glaube wirklich, dass Gott wirklich, oder wie grausam kann Gott sein? Aber ich glaube wirklich, dass Gott einfach von Abraham wissen wollte, wo ist sein Herz? Ist sein Herz bei seinem Sohn? Oder ist sein Herz bei Gott? Und Abraham wusste, dass selbst wenn der Sohn sterben sollte, dass Gott sein Versprechen hält. Wir denken in diesem, boah, wie grausam und wie kann man nur. Aber Gott ist immer noch Gott und Gott steht über allem. Es steht drin, er hat das Messer genommen und wollte zuerst seinen Isaak töten und dann wollte ihn verbrennen. Also wirklich, Tod ist Tod. Und ich frage dich heute Morgen, Wen musst du auf den Altar legen? Wen musst du hier hinlegen? Welche Person muss in deinem Leben sterben? Oder welches Problem muss sterben? Oder welche Entscheidung muss gefällt werden? Oder welcher Wunsch muss sterben? Ich weiß, ich bin hart und es hört sich hart an, aber das ist doch das. Das ist doch das, wo wir wollen. Wir wollen das große Zeltleben. Wir wollen die großen Dinge. Und wenn Gott was zu uns sagt, dann sagen wir nein. Dann sagen wir nein. Und wir wollen das Große. Wir wollen den ganzen Segen. Dann will Gott aber auch von uns der ganze Gehorsam. Und Gott sagt in Josua 1, Vers 9, sagt er, sei mutig und entschlossen. Lass dich nicht einschüchtern und habe keine Angst. Denn ich, der Herr, dein Gott, ich bin bei dir, wohin du auch gehst. Und das ist das, woran ich mich immer festhalte. Woran ich mich festhalte, wenn Gott was zu mir sagt. Es sind bei uns doch nur die kleinen Dinge. Es ist nicht, dass wir wirklich jemanden töten müssen. Aber wir müssen unser Ego manchmal töten. Wir müssen Wünsche töten. Ja, töten. Es muss sterben. Es muss sterben. Und erst dann kann der Segen kommen. Erst dann kann der Segen kommen. Und ich will dich wirklich heute Morgen ermutigen, auch wenn ich so manchmal so Messer und krass und so harte Worte gebraucht habe. Verlass dein Prinzessinnenzelt oder dein Prinzenzelt. Verlass dein Gefängnis und vertrau Gott und fang an zu laufen. Schritt für Schritt mit deiner Bibel, das ist deine Waffe, mit deiner Bibel in der Hand, mit dem Vertrauen, dass Gott dich nicht hängen lässt. Und wenn du Hilfe brauchst, frag deine Geschwister im Herrn. Und lauf zwischen den Zelten und guck, was Gott zu dir sagt. Und guck nicht auf die anderen. Lass dich, wie ich am Anfang mit diesem Vers, wo ich gesagt habe, lass dich, spann deine Zeltdecke weiter. Lass es, vergrößer dich, vergrößer dein Leben, vergrößer die Dinge in deinem Leben. Es tut weh. Ich komme nicht von hier bis darüber. Das geht nicht. Ich muss laufen. Aber ohne Laufen geht's doch nicht. Ohne seine Schritte tun geht's nicht. Sowohl im Natürlichen als auch im Reich Gottes. Geht nicht. Wenn ich irgendwas erreichen möchte im Natürlichen, dann muss ich meine Schritte auch tun. Dann muss ich die Dinge anpacken. Und im Reich Gottes meckern wir immer so schnell rum und sagen, Gott, der macht nichts. Aber er macht was. Er macht was, obwohl wir es nicht sehen. Er ist dein Vater und er wird dich nicht verlassen. Er wird dich nicht verlassen. Ja, und mit dem möchte ich euch nach Hause schicken. Ich werde am Schluss noch beten. Und ja, und wirklich, lauft mit dem, lauft mit dem. Ganzer Gehorsam kostet manchmal alles, aber ganzer Gehorsam kommt auch ganzer Segen. Und das, ja. Vater, ich danke dir. Ich danke dir für die Worte heute Morgen. Ich danke dir für unsere Herzen. Und vor allem danke ich dir für jedes einzelne Leben, was hier ist heute Morgen. Und Jesus, ich bitte dich einfach, dass in den nächsten Tagen, dass wir mit dir laufen, dass es uns mehr in deine Arme treibt, in deine Gemeinschaft treibt, in deine Gegenwart treibt. Dass die Dinge, wo wir vielleicht erkannt haben, dass wir mit denen laufen. Die Dinge, die auf den Altar gehören und die wirklich verbrannt werden müssen. Und es geht darum, nicht, dass du uns eins reinwürgen willst, Jesus, sondern es geht darum, dass wir für uns auch klar und deutlich machen, wo ist unser Herz und an was hängt unser Herz? Wo ist unsere Leidenschaft? Und die sollte bei dir sein, Vater. Die sollte bei dir sein. Und ich bete einfach, dass wirklich, ja, so in den nächsten Tagen, dass der Heilige Geist uns daran erinnert, an die Dinge, die nicht korrekt sind, wo nicht in deiner Bibel so stehen und wo wir keine Ausreden finden, sondern wo wir sagen, doch, here I am, hier bin ich und ich will deine Wege tun und ich will deine Wege laufen und deine Dinge in meinem Leben umsetzen, damit der Segen fließen kann durch mich, damit ich ein Segen für andere sein kann, damit Reich Gottes gebaut werden kann, damit ich frei bin. Das ist das, was ich mir, ja, wo ich bete heute, dass wir ein Stück mehr Freiheit kriegen in unserem Leben. Ja, ich danke dir, Jesus, dass du derjenige bist, der über allem steht und dass du derjenige bist, der schon alles erledigt hat am Kreuz und dass du, Jesus, derjenige bist, der mit uns läuft, auch wenn wir dich nicht sehen, auch wenn wir manchmal denken, oh, die ganze Welt ist gegen mich und so. Aber Jesus, du bist da und du bist derjenige, der im Hintergrund arbeitet und du ebnest die Wege, du ebnest die Wege. Ich danke dir, Jesus. Ich danke dir, dass du derjenige bist, auf den wir uns verlassen können. Und dass du uns nicht enttäuschst. Und dass, wenn wir zurückblicken, dass wir sehen, wie gut du bist. Und dass, wenn wir vorwärts blicken, dass wir die Gewissheit haben in unserem Herzen, du bist da und du meinst es gut mit uns und du bist für uns. Wer kann dann gegen mich sein? Amen. 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 Amen.